und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur-Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur-Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge. Herzlich willkommen zurück zum Kontextur-Podcast. Wir sind heute auf Offside-Workation im Süden von Stuttgart, quasi Bericht erstatten von der Landtagswahl aus Baden-Württemberg. Wir haben hier die letzten Tage an unterschiedlichen Kontextursachen gearbeitet und heute, quasi auf Workation, nehmen wir auch noch einen Podcast auf mit ganz vielen Gästen. Wir sitzen also gerade schon wieder in einem Hotelzimmer und sehen aber gleichzeitig nach Zürich. Und Tobias, wo sitzt du?
In Zürich.
Das ist großartig. Also wir blicken in die Schweiz und sprechen heute quasi als Anschlussgespräch an das Erne-Gespräch, das wir auch vor kurzem hatten, nochmal zum Thema Zusammenarbeit zwischen Materialherstellern und Architektinnen und Architekten mit einem spezifischen Schwerpunkt. Und zwar, wir sprechen heute, ich habe die Überschrift, ist so nett, deswegen lese ich die einmal vor, die wir ausgesucht haben, Holz, Lehm, Hochleistung und Handwerk, also ganz viele Dinge, die zusammenkommen heute. Und ich bin ganz gespannt, wir haben ja schon erste Namen gehört, die mit uns sprechen. Wie immer ist natürlich auch Katharina dabei. Hallo Katharina.
Hallo, ich bin auch da. Und genau, vielleicht noch mal kurz zur Backstory, wie dieses Gespräch kam. Ich hatte ja den anderen Gründer von Rematter auf der Startup-Konferenz an der ETH getroffen kurz oder hatte auch seinen Vortrag gesehen und dachte ich, da müssen wir mal näher nachfragen, was ihr so macht und was ihr auch in Kooperation mit Architekten und Architektinnen gerade schon umsetzt. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und damit springen wir jetzt auch direkt rein. Also die unterschiedlichen Themenbereiche habt ihr schon gehört. Jetzt kommen wir zu den Personen, die mit uns sprechen. Und ich würde gern anfangen tatsächlich mit dir, Tobias. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Ich bin Tobias, Mitgründer von Rematter, wo wir das Ziel verfolgen, CO2-arme und zirkuläre Lösungen für die Bauindustrie anzubieten. Mein Hintergrund, vielleicht kurz, ich bin eigentlich ausgebildeter Architekt, habe lange in der Forschung gearbeitet im Bereich Automatisierung und Robotik im Bauwesen. Und bei Rematter ist auch meine Aufgabe, neben der Produktentwicklung vor allem den Aufbau und Weiterentwicklung einer effizienten Produktion, was uns dann auch erlaubt, das möglichst dieses Produkt in Zukunft zu skalieren und einen breiten Markt anbieten zu können.
Ja, danke Tobias für die kurze Intro. Du hast schon ein paar gute Hooks geliefert, in Anführungszeichen, wo wir sicher auch gleich nochmal einsteigen werden. Ich bin auch sehr gespannt, was du zum Thema Robotik und Automatisierung erzählst. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter auf die Architektinnenseite. Ihr seid heute zu zweiter, was mich auch sehr freut. Also, liebes Studio Zebra, vielleicht stellt ihr euch auch gerne selbst vor. Kollektiv Zebra, Entschuldigung.
Genau, wir sind Rosanna May und Susan Biachi. Und sind Teil vom Kollektiv Zebra. Seit 2 Jahren gibt es uns und wir haben das Kollektiv gegründet mit der Idee oder mit dem Ziel, nachhaltige Architektur unter guten Arbeitsbedingungen zu entwickeln. Da sind wir dran. Das ist eine große Herausforderung teilweise. Die Idee, warum ein Kollektiv und darum sind wir auch zu zweit. Wir möchten keine Autorenarchitektur machen, sondern jedes Projekt hat eine eigene Formsprache, die aus den spezifischen Anforderungen entwickelt wird, auch abhängig vom Projektteam, und nicht nur wir Gründerinnen können entscheiden, sondern eben alle miteinander. Ich selber bin Susan Biachi. Mein Hintergrund ist, ich habe Architektur studiert, habe circa 10 Jahre als selbstständige Architektin gearbeitet, habe verschiedene Holzbauten gemacht und Umbauten und mich dann zusammen mit den anderen getan, um das Kollektiv zu gründen.
Genau, mein Name ist Rosanna May, ich bin auch Architektin ETH und habe eben auch mit den anderen drei vor 2 Jahren das Kollektiv mitgegründet und bin jetzt in der Geschäftsleitung. Ich habe nach dem Studium erstmal Bauleitungserfahrung gesammelt, ziemlich viel, ziemlich intensiv. Habe mich dann als Architektin selbstständig gemacht und habe in dem Rahmen fürs Baubüro in situ zwei Projekte als Freelancerin bearbeitet und in dem Rahmen mit wiederverwendeten Bauteilen viel gearbeitet und gleichzeitig ein Pionierprojekt für einen gegossenen Lehmboden begleiten, umsetzen dürfen. Ich wollte das Kollektiv noch kurz weiter vorstellen. Und zwar sind wir eigentlich zu viert, die das gegründet haben. Wir haben noch zwei Herren mit im Gründungsteam. Die zwei, also wir haben an der ETH studiert. Wir vier ergänzen uns sehr gut. Die anderen zwei haben den Hochbauzeichner-Background, also haben ein bisschen eine andere Perspektive. Wir schätzen das sehr, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben. Wir sind alle auch noch ehrenamtlich im verschiedenen Orten engagiert in der Baubranche. Der eine ist in der Baukommission für eine Genossenschaft. Ich bin bei einem Fachverband aktiv. Solche Sachen, das gibt auch immer noch eine gute erweiterte Perspektive und gute Kontakte an verschiedene Orte. Wir haben alle 10 Jahre plus Arbeitserfahrung und unsere bisherigen Projekte haben wir wie so in den Kollektivtopf reingeworfen. Also wenn man unsere Webseite anschaut, dann haben wir da einige umgesetzte Projekte und man hat sieht bewusst nicht, von wem die Projekte sind. Wir haben das rausgelassen, weil es eben nicht um die Autorenarchitektur geht. Es geht nicht darum, das Projekt hat Susan vorher gemacht, sondern das sind einfach Projekte vom Kollektiv. Und gleichzeitig gibt es halt noch nicht so viele Projekte, die eigentlich 100% über das Kollektiv gelaufen sind, die jetzt abgeschlossen sind. Wir sind an einigem dran. Aber ja, in der Baubranche dauert es halt eine Weile, bis Projekte fertiggestellt sind. Wir arbeiten aber auch an Wettbewerben im Moment. Wir haben viele kleinere Umbauten, eine größere Siedlung, die in Holzbau dann umgesetzt wird. Also wir sind an ziemlich vielen Orten dran. Wir sind schon sehr stark gewachsen. Wir sind mittlerweile ein Team von 15 Personen. Haben aber viel Zeitpensen, also wir haben etwa 100, also 10 Vollzeitstellen ungefähr auf 15 Personen verteilt.
Cool, danke für die Intro. Wir haben ja tatsächlich so ein bisschen gecastet nach so einer Kombination Bürohersteller, die auch tatsächlich miteinander arbeiten. Vielleicht könnt ihr noch einmal kurz ein bisschen erzählen, wo eure gemeinsame Schnittstelle ist.
Unsere Perspektive, also eigentlich ist die Susanne auf uns zugekommen, mit der Frage, ob man eben diese Deckenelemente bei ihrem Projekt einsetzen kann. Ich glaube, es gab parallel auch noch ein anderes größeres Wohnbauprojekt für einen anderen Bauherrn, der ursprünglich auch Interesse gezeigt hatte. Und da sie ja, wie Sie eben auch gesagt haben, oder das Interesse des Kollektiv Zebra ist ja auch an diesen regenerativen Bauweisen, Zirkularität, da passt unser Produkt ganz gut. Und so haben wir zusammengefunden.
Genau, also ich wurde auf dich oder auf Remapper aufmerksam. Und zwar gab es da vor längerem einen Vortrag über das Projekt Hortus an der ZHW in Winterthur. Und da wurde auch gesagt, dass es die Idee ist, diese Decke zu einem Industrieprodukt zu machen. Das interessierte mich. Und irgendwie, ich weiß nicht, das weißt du wieder genauer, etwas später, gab es einen Brownbag Lunch an der Baumusterzentrale von euch zusammen mit Jomini Zimmermann Architektinnen zum gebauten Projekt, genau. Und da kamen wir auf dich zu und konnten jetzt genau das eine Projekt, ein kleiner Anbau, umsetzen. Das andere größere Projekt, da sind wir immer noch dran, da ist Planung, da wurde noch nichts entschieden, was die Decke anbelangt, da geht es etwas langsamer.
Ja, super. Also was das genau heißt, da gehen wir sicher auch gleich nochmal rein, also was Zusammenarbeit vielleicht auch für euch heißt. Aber ihr habt jetzt auch schon den perfekten Aufschlag gemacht, damit wir vielleicht auch nochmal ein bisschen besser verstehen, was macht oder was ist Remapper eigentlich. Tobias, kannst du vielleicht einmal die Geschichte erzählen, oder das Hortus ist ja jetzt schon gefallen. Wie habt ihr eigentlich dieses Produkt entwickelt?
Genau, Remapper ist eigentlich hervorgegangen aus dem Hortus-Projekt. Also es ist ein Bürogebäude in Basel, das in der Kombination vom Entwickler Sen entwickelt worden mit den Ingenieuren ZPF aus Basel auch und Herzog de Meuron als Architekten. Und da wurde von vornherein eigentlich vom Bauherrn die Vorgabe gemacht, man möchte einmal eigentlich sehen und auch zeigen, demonstrieren, was tatsächlich möglich ist heutzutage, wenn es darum geht, ich möchte wirklich CO2-arm bauen und möglichst mit regenerativen, zirkulären Materialien. Und im Zuge dieses Projekts wurde das Deckensystem entwickelt, eben eine Holzlehmdecke, ist eigentlich eine Holzbalkendecke, deren Felder mit Stampflehm ausgefacht sind. Aus dem Grund, weil man in der Planung, also die Ingenieure, ZPF haben schnell gemerkt, wenn den größten Hebel um CO2 einzusparen. Also und graue Energie im Gebäude sind eigentlich neben der Fassade die Geschossdecken. Je nach Gebäudehöhe sind das 60-70% des CO2, welches in den Bauteilen gespeichert ist, ist in den Geschossdecken, was eben im meisten Fall sind das eben Stahlbetondecken. Das ganz klar ist Zement und Stahl, was eben diese CO2-Bilanz ausmacht. Das bedeutet, wenn ich diese Decken ersetzen kann durch ein nachhaltiges, CO2-armes Produkt, habe ich einen Riesenhebel, um die Gesamtbilanz eines Gebäudes zu reduzieren. Und so wurde eben diese Decke entwickelt von den Ingenieuren. Die Architekten haben dann geschaut, wie kann ich mit den eigentlich Rahmenbedingungen, die diese Decke vorgibt. Das ist eine Holzdecke, das bedeutet, ich bin in Spannweiten beschränkt. Vor allem, wenn es auch noch darum geht, dass ich sage, ich möchte mit Vollholz arbeiten. Das war dann auch noch ein wichtiger Punkt, um CO2 zu reduzieren. Also keine prozessierten Hölzer wie Leimschichtholz, Brettschichtholzträger. Und haben geschaut, wie kann ich eigentlich einen Bürogrundriss mit dem Raster, was dieses Deckenelement vorgibt, entwickeln. Und das wurde wirklich eine Gemeinschaft von diesen drei Partnern so entwickelt. Ich bin zum Projekt hinzugestoßen, habe mich die Ingenieure dazu geholt, so um gegen Lösungen zu finden, wie man die Decken möglichst effizient herstellen kann. Das war dann so ein bisschen ein Nebenprojekt. Leider wegen der Zeitplan des ganzen Gebäudes sind das dann die ganzen Entwicklungen, die wir da gemacht haben, sind nicht mehr eingeflossen. Also wir waren dann nicht im Bau des Projekts beteiligt. Aber den Proof of Concept, den wir gemacht haben, der war sehr erfolgreich und hat uns eigentlich so bestätigt, ja, es ist möglich, über Automatisierung diese Decken auch zu einem wirtschaftlichen Preis herzustellen. Und das war dann eigentlich so dieser Startschuss zu sagen, ja, wenn das möglich ist, dann ist tatsächlich, können wir das über so ein einmaliges Leuchtturmprojekt hinaus eigentlich in die Bauindustrie tragen und versuchen, das wirklich zu skalieren und im breiten Markt zu bringen. Weil wir denken, oder diese Leuchtturmprojekte wie in Hortus sind sehr wichtig, oder um zu zeigen, was möglich ist. Aber im Endeffekt, um wirklich einen Wandel in der Bauindustrie hervorzurufen, oder muss es in die Breite gehen? Und da ist eben sind eben auch die Wirtschaftlichkeit oder Kosten großer Faktor.
Kannst du noch mal sagen, welche Spannweiten ihr bisher anbieten könnt?
Grundsätzlich die Decke, statisch funktioniert sie wie eine Holzbalkendecke. Das bedeutet, man kann sie auch genauso berechnen. Alles, was ich mit einer Holzbalkendecke machen kann, kann ich auch mit dem Deckensystem umsetzen. Es ist immer die Frage, was ist sinnvoll, oder? Also ich kann auch 10 Meter Spannweite machen mit einem Holzbalken. Ich bekomme entsprechende Höhen. Es muss ein Brettschichtholzträger sein und so weiter. Es macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Wenn ich wirklich sage, ich möchte maximal primär Energie und CO2 einsparen im Bauteil, dann macht es Sinn, Vollholzträger zu verwenden. Und dort liegt man eigentlich bei Spannweiten zwischen 4 und 5 Metern, wo dieser Holzquerschnitt am effizientesten ausgenutzt ist und den ich dann überhaupt auch in diesen Dimensionen auch am Markt bekomme. Also alles, was darüber hinausgeht, da habe ich dann Holzdimensionen, die man so dann gar nicht mehr eigentlich einkaufen kann als Vollholzträger.
Und könntest du mir und auch unseren Hörer und Hörerinnen nochmal erklären, welche Rolle, also spielt das Holz, das ist sozusagen für die Statik, aber welche Rolle spielt der Lehm? Also Holzdecken sind ja auch etwas, haben ja das Problem oft mit der Masse, die man einbringen muss, Schallschutz und so. Also wie setzt ihr den Lehm ein und was bringt der Decke sozusagen und wie funktioniert diese Verbindung aus diesen beiden Materialien?
Genau, das ist gerade jetzt schon erwähnt eigentlich, oder? Der Holzbau, also wie gesagt, statisch ist eine Holzbalkendecke, alle Lasten werden über das Holztragwerk abgetragen. Holz ist sehr leistungsfähig, oder? Im Verhältnis zum Gewicht, und das ist genau der Nachteil, den du erwähnt hast, oder? Dass mir Masse fehlt eigentlich, den ich primär im Boden für den Schallschutz brauche, aber auch, wenn ich über Raumkomfort nachdenke, also einmal thermische Masse, oder was eine Betondecke auch liefert. Das bedeutet, sie kann die Temperaturen speichern und phasenversetzt wieder abgeben. Etwas sehr Wichtiges, vor allem auch im Bürobau, wo ich eigentlich immer aktiv meistens kühlen muss, um Überhitzung zu umgehen. Das bietet alles der Lehm und darüber hinaus eben noch fürs Raumklima, dass er feuchteregulierend ist und so eigentlich ein sehr positives Raumklima ermöglicht. Und dann spielt der Lehm in dem System auch eine wichtige Rolle für den Brandschutz. Das bedeutet, alle Oberflächen, die beim System vom Lehm bedeckt sind, müssen nicht auf Abbrand dimensioniert werden, wie sonst üblich zum Holzschutz, oder dass ich immer zusätzliche eigentlich Holzschicht habe, wo ich davon ausgehe, in 60 Minuten brennt die so und so viel ab und der Rest des Querschnitts muss eben dann immer noch tragfähig sein. Das bedeutet, in den Bereichen, wo der Lehm den Holz schützt, können wir eigentlich auch die Menge des Holzes reduzieren, was wir verwenden, was dann auch wieder das ganze System effizienter macht und auch ökologischer, weil wir weniger Holz verbrauchen.
Vielen Dank. Letzte Detailfrage. Wenn ihr von Lehm sprecht, was ist da genau für ein Lehm, wird da verwendet? Also welche, braucht es gewisse Gesteinsgrößen? Kann man sich das wie eine Stampflehmmischung vorstellen oder so? Was ist das eigentlich egal? Oder braucht ihr speziellen Lehm, der in einer speziellen Weise aufbereitet ist?
Ja, ist eigentlich Stampflehm oder was häufig auch als Baulehm bezeichnet wird. Das ist eigentlich eine Mischung aus unterschiedlichen Korngrößen und eben mit einem gewissen Lehmanteil von ist vielleicht irgendwas um die 17%. Und ansonsten ist es sind unterschiedliche Korngrößen, funktioniert ganz ähnlich eigentlich wie beim Beton, dass man die Korngrößen so verteilt, dass man eine möglichst dichte Packung erhält, wenn man dann das ganze Material verdichtet.
Jetzt kommen wir wieder zurück. Ich habe Katharina schnapp ich wieder aus der Bauko-Welt zurück zum Überthema in Anführungszeichen. Vielleicht könnt ihr Kollektiv Zebras noch mal so ein bisschen was zu sagen, wie ihr dann auf das Produkt gekommen seid. Ne? Also du hast es vorher schon gesagt, ihr seid quasi über einen Vortrag aufmerksam geworden, aber seid ihr quasi dann schon auf das fertige Produkt gestoßen oder wie ging das quasi dann wirklich für euch über ins Bauprojekt, ins Bauprojekt?
Ja, doch, das war eigentlich das fertige Produkt. Das wurde ja auch bereits da einmal gebaut, umgesetzt und ich denke für uns, also gerade die Themen, die jetzt Thema waren, also es ist ein Holzbau. Diese Lehmdecke ist eigentlich ein Holzbau und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, weil es war bei diesem Projekt sehr früh klar, dass es ein Holzbau werden soll. Und dann war das Thema, ja, was ist das Deckensystem? Und diese Flexibilität, dass es auf den Holzbau passt, wenn man das von Anfang an berücksichtigt, dann kann man relativ gut auf eine Holzlehmdecke wechseln, auch wenn das nicht von Anfang an so gedacht war. Wenn es einfach als normale Holzbalkendecke gedacht war oder auch als Vollholzdecke, kann man immer auf diese Holzlehmdecke wechseln, ohne dass es strukturelle oder die Raumaufteilung der Grundriss geändert werden muss. Und ich glaube, wir wurden darauf aufmerksam aus Nachhaltigkeitsgründen, also wie gesagt wurde, aber auch aus architektonischen Gründen. Für mich ist diese Holzbalkendecken erinnert mich sehr fest an den Volta Catalana. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da in Barcelona oder in Catalunya wurde bis zum 20. Jahrhundert eigentlich oft wurden die Geschossdecken als Gewölbedecken ausgebildet, also ein schmaler Stahlträger und dazwischen gemauert, ohne Gerüst, nichts. Und das sind auch so kleine Spannweiten, wenig Bogen, die ausgeführt wurden. Und ich kannte das aus einer Zeit in Barcelona oder auch, ich glaube, es gibt in Deutschland diese Kappendecken, die vom Ausdruck auch sehr ähnlich sind wie die Remetter-Decke. Und ich glaube, das macht sie für uns als Architektinnen interessant. Es ist nicht eine Flachdecke, die einfach durchgeht, sondern sie hilft, Atmosphäre zu schaffen, sie hilft, Struktur zu geben einem Raum und kann dadurch ein sehr wichtiges architektonisches Element werden, was ich neben allen Nachhaltigkeitssachen, die sehr wichtig sind, sehr interessant finde. Also, dass es auch einen gestalterischen Wert hat und wirklich eingesetzt werden kann, um Architektur zu machen.
Gut, dass du es nochmal so hervorhebst, dass es eben nicht nur eine Decke ist, sondern tatsächlich auch ein gestalterisches Element, das super spannend ist. Das ist, glaube ich, auch was ein neuer Zugang in Anführungszeichen, der mit solchen Bauweisen wieder einhergeht, dass man auf einmal ganz andere gestalterische Optionen an der Hand hat oder ganz anders arbeiten muss, weil eben gewisse Dinge vielleicht auch eben auch nicht möglich sind. Ich hatte euch auch so ein bisschen die Frage gestellt, gibt's quasi so eine Art forschende Zusammenarbeit? Ne? Jetzt haben wir das gehört, eigentlich hat das so den Lauf genommen über HDM, die das quasi entwickelt haben. Und ihr habt gesagt, ihr forscht nicht aktiv zusammen. Ist das grundsätzlich was euch aber spannend erscheint? Also wie ist das für euch als Architektinnen? Habt ihr für sowas überhaupt Zeit? Ne? Weil HDM ist einfach eine riesige Struktur. Die haben so viele Subabteilungen. Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, die könnten eigentlich quasi die ganze Schweizer Architekturszene selbst abbilden in diesem Büro, weil es so viel Struktur gibt. Ihr habt das vielleicht nicht. Was fehlt euch an Materialien oder woran würdet ihr gerne mal forschen?
Also ich glaube ganz grundsätzlich die Frage jetzt, wenn es neue Materialien gibt und die Nachhaltigkeit dieser Materialien, ist es immer wichtig, dass sie eine Form erhalten, dass sie eine Gestaltung erhalten. Und eigentlich dieses Zusammenspiel, dass es muss technisch funktionieren, betreffend Statik, Brandschutz etc. alles, aber es muss auch gestalterisch funktionieren. Und ich glaube, diese Schnittstelle finde ich persönlich sehr interessant. Denn ich glaube, auch gute Architektur und auch nachhaltige Architektur ist auch gut gestaltete Architektur. Dann bleibt sie länger. Und irgendwie das zu kombinieren, ja, da diese Schnittstelle. Und wir waren auch bei dir mal im Werk von Rematter und haben gesehen, ihr habt damals, glaube ich, mit Studenten von Luzern, glaube ich, ich weiß nicht mehr, unterschiedliche, also muss es immer dieses Gewölbe sein, könnte es auch eine Flachdecke in einem gewissen Bereich sein, einfach wie könnte der Lehm ausgestaltet sein. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man da daran arbeitet, weil ja, bei unserem Projekt war das sehr passend, das Gewölbe. Vielleicht ist es an anderen Orten nicht gewünscht. Und ich glaube, an dieser Schnittstelle zu forschen, und da können wir auch viel beitragen als Architektinnen, das finde ich interessant, ja.
Ich möchte gerne noch die Frage noch ausführen, ob wir gerne ein Forschungsprojekt haben möchten. Ich glaube grundsätzlich schon, aber wir sind immer noch ein sehr junges Büro. Also wir kämpfen immer noch damit, unseren Arbeitsalltag irgendwie so in den Griff bekommen, dass wir bis gesagt, das Gefühl haben, wir führen das Büro und rennen nicht immer hinterher, was gerade am dringendsten ist, sei das jetzt bei administrativen Themen oder auch bei den Projekten. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir bei so einem Forschungsprojekt über ein Projekt irgendwie reinrutschen, dass wir auf ein Thema stoßen und denken, hey, das müssen wir doch weiterentwickeln, aber dass wir jetzt einfach so überlegen, okay, das würde uns interessieren, haben wir im Moment eigentlich noch nicht die Kapazität, aber dass wenn wir irgendwo über ein Thema, ja, irgendwie reinkommen und denken, hey, doch, das müssen wir irgendwie weiterentwickeln, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Tobias, nimm uns mal mit zu euch in die Forschungshalle, in Anführungszeichen. Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr Produkte entwickelt und überlegt, wie ihr quasi das, was ihr schon beforscht habt oder entwickelt habt, weiterentwickelt?
Ja, es ist viel Testen, viel Hands-on arbeiten, Hände dreckig machen eigentlich. Und wir sind halt im Baubereich, also Produkte sind groß und sowas, das ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber im Endeffekt muss man es machen. Wir bauen 1:1 Prototypen, testen neue Ideen aus, je nachdem, welchen Aspekt der Decke, also was die Leistung wir uns gerade anschauen, sind wir dann noch angewiesen auf Prüflabore, sei es Brandschutz oder dass wir die Elemente dann irgendwo in einen Ofen stellen können und die Branddauer oder Leistungsfähigkeit während des Brandes testen können, Schallschutzmessungen, all solche Sachen. Da arbeiten wir dann mit unterschiedlichen Instituten auch zusammen, die es uns ermöglichen, dort ihre Prüfanstalten zu nutzen.
Du kommst ja eigentlich auch aus der Robotik so ein bisschen, wenn ich das richtig aus deinem CV herausgelesen habe. Wie ist eure Produktentwicklung/Herstellung auch mit diesem Thema verknüpft? Also das würde mich noch interessieren, wie du da drauf blickst, weil dieses Thema ist ja auch schon sehr lange im Architekturraum, in Anführungszeichen. Was für eine Rolle spielt eigentlich die Fertigung oder vielleicht auch der Einbau vor Ort oder wie verwendet ihr auch Robotik?
Wir verwenden eigentlich Automation, Robotik, sehr klassisch, oder es geht, wie auch am Anfang erwähnt hatte, wie ich zu diesem ganzen Projekt gestoßen bin. Es ging eigentlich darum, wie kann man es möglichst effizient herstellen, weil ein Problem des Lehmbaus ist es, dass eigentlich die ganze Industrialisierung nicht mitgemacht hat, oder? Also, man kennt ja vor allem Stampflehmwände, aber die werden heute immer noch so gebaut wie vor Tausenden von Jahren, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber es ist sehr zeitaufwendig zum einen und es ist auch sehr belastend für den Körper. Also das bedeutet, wenn das kann ich vielleicht einmal für mein eigenes Haus machen, aber ein Lehmbauer, der jeden Tag Lehmwände stampft, vielleicht dann auch noch unterstützt mit einem pneumatischen Stampfgerät, extrem belastend für den Körper und etwas, was man eigentlich einer Maschine übergeben sollte. Also wirklich die Robotik kommt bei uns zum Einsatz klassisch, den Menschen von wirklich dieser harten, anstrengenden, belastenden Arbeit zu befreien und auch Produktionsprozess zu beschleunigen, dass man am Ende einen wirtschaftlichen Prozess hat, was sich eben auch preislich dann abbildet. Weil sonst bleibt es immer eine Nische, oder? Was sich paar wenige leisten können, aber wir erreichen nichts wirklich eigentlich in der Bauindustrie.
Kannst du das einmal so ein bisschen bildlich machen? Also ich hatte ganz lang, na, wenn man an Robotik denkt, denkt man immer an die KUKA-Roboter, die immer so die Arme irgendwie haben. Wenn man dann mal so in eine Lehmproduktionsstätte geht, das meistens riesige Hallen sind und riesige Maschinen. Kannst du einmal sagen, was für eine Art von Maschinen sind und was für eine Größenordnung das ist, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
Eigentlich genau so, oder? Wir sind ein Startup, wir müssen auch mit beschränkten Mitteln arbeiten. Also wir arbeiten auch mit Industrierobotern, also tatsächlich sogar mit einem KUKA-Industriearm, einfach weil das Maschinen sind, die man leicht bekommen kann, relativ günstig, die sehr flexibel sind in dem, was sie machen können. Also eigentlich ideale Maschinen auch, um zu entwickeln, um Prozesse überhaupt zu entwickeln. Weil, wie gesagt, der Arm kann irgendwo im Raum positioniert werden. Ich gebe ihm ein Werkzeug in die Hand und dadurch definiere ich eigentlich, was die Maschine macht. Und so arbeiten wir auch zurzeit für die Prozessentwicklung. Vielleicht einmal in der Zukunft, wenn die ganzen Aufträge da sind, wir das Kapital haben, eine eigene Anlage zu bauen, ist es wahrscheinlich auch wieder ökonomisch effizienter, eine prozessspezifische Maschine zu bauen. Also eine, die wirklich nur diesen einen Prozess machen kann. Das ist dann besser. Aber wir können jetzt gut auch eben so mit den Robotern erstmal experimentieren und arbeiten.
Wenn ich jetzt ein Architekturbüro habe und ich weiß, ich plane Holzbau und eigentlich hätte ich jetzt gerne eine Holzlehmdecke, kann ich die einfach bei euch bestellen? Kann ich meine Spannweiten durchsagen und dann kriege ich die fertig zum Einbau von euch auf die Baustelle geliefert? Oder wie ihr seid ein Startup, ihr habt natürlich auch noch viele Entwicklungsschritte zu machen. Kann ich schon in den Shop gehen und meine Decke konfigurieren und ihr liefert mir die dann? Oder was ist auch so die Perspektive?
Also im Prinzip ist schon so gedacht, dass es vorgefertigte Deckenelemente, die wir auf die Baustelle liefern. Und von dort werden sie dann im Regelfall übernommen vom Holzbauer vor Ort oder Baumeister, wer dann dort verantwortlich ist, das Gebäude aufzustellen. Aber gleichzeitig, es gibt ja noch viele Schnittstellen im Gebäude. Das ist ja, die Decke muss ja irgendwo aufliegen, Kräfte müssen weitergeleitet werden und so weiter. Das bedeutet, es gibt eigentlich immer, und das ist auch sehr notwendig, Kommunikation zu haben mit den Planern, das heißt Architekten, aber auch den Ingenieuren und schlussendlich eigentlich mit, wenn es ein Holzbau ist, mit dem Holzbauer, sage ich, das restliche Tragwerk baut. So dass wirklich diese Details der Anschlüsse gemeinsam geklärt sind und das aufeinander abgestimmt ist.
Ich würde dann gerne nochmal so einen Tacken zurückspringen. Wir waren jetzt quasi schon sehr stark in der Herstellung und auf der Baustelle und wie sieht quasi das fertige Produkt aus. Aber ganz oft hängt diese Entscheidung ja gar nicht zwischen nur der Produktentwicklung und den Architektinnen, sondern sie startet viel früher. Also vielleicht könnt ihr, liebe Zebras, ich nenne euch mal so, ihr beschwert euch, wenn ihr das blöd findet, könnt ihr mit uns einmal so durchgehen, wie kommt's überhaupt zum Einsatz? Also wie ist es mit euren Bauherrinnen und Bauherren? Ne? Ihr seht, also ihr habt vorher das ja auch sehr klar so gesagt. Also ich gehe davon aus, dass ihr das auch so an Bauherrinnen und Bauherren kommuniziert, wie ihr gerne bauen wollt. Wie kriegt man denn die dazu, dass die Geld dafür investieren, dass ihr so baut? Weil es kostet ja schon immer noch ein bisschen mehr.
Gute Frage. Nein, also wir können als Architektinnen Vorschläge machen. Wir bringen das ein. Wir können die Vorteile, die nicht monetären Vorteile eigentlich einbringen. Ist das für das Raumklima? Sind das Nachhaltigkeitsaspekte? Sind das gestalterische Aspekte? Aber wir sind auch immer angewiesen, dass die Kosten irgendwo in einem Verhältnis sind, dass eine Bauherrschaft mitmacht. Oder ansonsten muss die Bauherrschaft eigentlich schon irgendwie aus ideologischen Gründen sagen, ja, ich möchte, es ist interessant mitzumachen. Aber vielleicht können wir auch bei einem anderen Projekt, also jetzt bei diesem Projekt von Rematter war ja, oder ist das Spezielle, dass ich da zwei Funktionen habe. Also ich bin auch Bauherrin mit drei anderen, genau. Also ich bin immer im Vierer-Dings unterwegs, als Architektin oder auch sonst. Nein, also ich habe mit drei anderen konnten wir ein altes Haus kaufen und haben einen Anbau gemacht. Und da haben wir diese Rematch-Decke eingesetzt. Daher, ich wohne auch drin momentan und schätze sehr das Raumklima. Und wenn es aber jetzt um also Bauherrschaften geht, um nicht professionelle, aber unabhängige, wo wir nicht selber drin sind, dann müssen wir schon auch mehr nachweisen oder braucht es mehr Arbeit teilweise, um ein neues Produkt einzubringen, ja.
Ja, also bei dem Gießlehmboden Projekt. Das war auch so ein Pionierprojekt, wo eigentlich das erste Mal ein Gießlehmboden in einer Mietwohnung eingebaut wurde. Dort, das war eine private Bauherrschaft, zwei Brüder, und dort hatte ich jetzt Anfang Jahr die 2 Jahres Garantieabnahme, also nach 2 Jahren sieht er immer noch gut aus. Und dort hatten wir schlussendlich wirklich ein Muster gemacht und hatten dann den Bürorollstuhltest, den Kaffeetest und den, was habe ich noch getestet, Schlüsselkratztest mit der Oberfläche gemacht, um herauszufinden, funktioniert das in einer Mietwohnung, weil es schon robust sein muss. Weil wenn eine Bauherrschaft für sich privat etwas macht, sind sie vielleicht häufig noch experimentierfreudiger, aber bei einer Mietwohnung, die dann eben auch funktionieren muss, ist es schon ein bisschen was anderes. Und dort haben wir schlussendlich einen wie Rückfallebenen definiert und haben gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert, ist das Plan B, und wenn Plan B nicht funktioniert, dann kommt Plan C zum Zug. Und das hat wie Sicherheit geschafft, dass wir wie wussten, okay, wir wissen, was machen wir, wenn es wider Erwarten nicht funktionieren sollte. Und das ist auf Seitenplanung relativ, sag ich mal, aufwendig, aber auch sehr interessant, sich das zu überlegen, okay, was machen wir, wenn es nicht funktioniert. Und das war jetzt auch, nach den 2 Jahren habe ich das wieder hervorgeholt, gedacht, okay, da haben wir sauber gearbeitet, haben wir das wie nochmal hervorgeholt, und jetzt mussten wir nicht Plan B, sondern wir sind noch kein Plan A, zum Glück.
Also wir sind ja immer ein Service-Podcast. Vielleicht könnt ihr nochmal so ganz kurz sagen, was hat für euch am besten funktioniert? Musstet ihr quasi das herzeigen, wie es aussieht, oder macht ihr das vielleicht auch, ne? Sondern wenn du quasi in deinem Haus das hast, musst du öfter mal Leute irgendwie durch deine Wohnung führen, damit die sehen, wie gut das ist? Oder was würdet ihr sagen, sind so die 3 wichtigsten Sachen für alle, die mehr mit solchen Materialien bauen wollen? Was sollen die machen, damit sie Bauherren gut überzeugen können?
Also ich glaube, für uns sind eigentlich ihr oder als Architekten sehr, sehr wichtig, sind sehr wichtige Fürsprecher, weil sie das eigentlich, oder, den Bauherren überhaupt mal zeigen, dass es das Produkt überhaupt gibt. Und deswegen fand ich es auch schön, Susanne, dass du von auch noch hervorgehoben hast, dass es ja auch um gestalterische Aspekte gibt, oder? Im Endeffekt, oder? Werden ja auch Räume entworfen, die belebt werden wollen, und dass das eigentlich auch ein wichtiger Aspekt ist, der dann über die Architekten eigentlich an die Bauherren oder ihre Auftraggeber herangetragen wird. Das ist für uns vor allem in unserer Anfangsphase jetzt extrem wichtig, weil es ist ein neues Produkt. Es ist nicht so, dass wir irgendeinen Bauherrn zeigen können, ja, hier ist es jetzt schon seit 50 Jahren eingebaut und es funktioniert. Also es ist so, dass es, oder die ganze Industrie ist ja sehr risikoavers, was man auch verstehen kann und ein bisschen unschön, und oder da diese Überzeugungsarbeit zu leisten, oder? Das kann man, glaube ich, auch nur gemeinsam, oder? Das können wir zum gewissen Grad, aber dafür brauchen wir dann eigentlich auch Partner auf der planenden Seite, die mit uns das eigentlich gemeinsam diese Überzeugungsarbeit dann gegenüber dem Endkunden machen.
Ja, also bei dem, wir haben uns im für die Vorbereitung zu dem Podcast auch überlegt, in welchen Projekten, in welchen Formen haben wir Lehmbisse eingesetzt. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich industrielle Lehmprodukte bisher verwendet haben, also das traditionelle Stampflehm oder mit dem quasi Aushub vor Ort einen Lehmputz erstellen. Das haben wir bisher noch nie umgesetzt, nicht weil wir es nicht wollen, weil sich die Gelegenheit nicht ergeben hat und weil wir einfach ein bisschen das Wissen fehlt. Also wir sind da keine Lehmbauexperten, was traditionellen Lehmbau angeht, sondern wir haben wirklich, sag ich mal, die industriellen Lehmbauprodukte verwendet. Also die etablierten Produkte sind halt Lehmbauplatten, die man verputzt. Da gibt's wie sehr gute Produkte, die auch, sag ich mal, jetzt mittlerweile von vielen Handwerkern auch umgesetzt werden können. Und ich denke, dasselbe ist auch mit der Holzlehmdecke von Rematch und mit dem Lehmboden von Oxara. Der Trick bei den Produkten ist eigentlich, dass sie sich in die bestehenden Baustellenabläufe einfügen. Das ist wie für, sage ich mal, andere Architekten wenig oder keinen Mehraufwand mehr ist, das anders zu planen. Also bei dem Gießlehmboden von Oxara war die Idee, okay, das kann dann ein, wie gesagt, beliebiger Unterlagsbodenfirma kann einfach, muss einfach den, ein anderes Produkt ersetzen, Anhydrit bestellen. Sie müssen wissen, wie man das einbaut, und dann kann jeder beliebige Unterlagsbodenunternehmer kann den einbauen. Dasselbe eigentlich bei Rematcher, wenn man einen guten Holzbauer hat und der weiß, wie das geht, fügt sich das fast nahtlos eigentlich in die industriellen Prozesse von dem vorproduzierten Holzbau ein. Und ich denke, das ist so der Knackpunkt, oder das ist so der Trick, dass es am Schluss auch wirtschaftlich interessant ist, dass die Planungsprozesse effizient sind und es halt eben nicht so bei einem Nischenliebhaberprodukt wird, weil einfach die Bauherrschaft oder der Architekten, weil sie das mega cool finden und dann bereit sind, eben einen Mehraufwand in der Planung zu leisten, der dann eben nicht immer wirklich finanziell abgegolten wird.
Tobias, wie denkt ihr denn über Skalierung nach? Ne? Das hatte ich auch so ein bisschen als Hintergedanken. Das ist immer so die Frage, wie kriegt man die Produkte groß? Was ist da gerade eure Herangehensweise oder aus deiner Perspektive, was ist eigentlich die Schwierigkeit?
Da gibt es ganz viele Punkte. Wo fange ich an? Genau, das eine ist, das zu balancieren, Nachfrage versus Ausbau unserer Produktionskapazität, oder? Um die ganz großen Projekte zu machen, müssen wir investieren in Produktionskapazität. Das mit Risiko verbunden, das Geld braucht man. Also dieses Wachsen zwischen den Anfragen, die überhaupt bedienen zu können und weiter ausbauen, dass man wirklich Masse produzieren kann, oder? Und wirklich skalieren kann. Das ist für uns als Firma eine große Herausforderung. Das andere ist überhaupt mal den Markt zu bearbeiten und eben zu überzeugen, was wir eben schon kurz angesprochen hatten, oder das Thema, es ist ein neues Produkt, diese Überzeugungsarbeit, oder dass wir dort Ängste und Risiken abbauen, bei den Bauherren das Produkt auch einzusetzen, um so auch einen größeren Markt zu schaffen. Und dann eigentlich als drittens ganz wichtiger Faktor ist auch immer die ganzen Normierungen, Vorschriften. In der Schweiz ist das Gott sei Dank alles ein wenig einfacher, weil im Endeffekt, wenn ein Ingenieur das unterschreibt, dann wird das eigentlich akzeptiert, oder muss sich alles, braucht nicht alles eine Zulassung, sondern man kann die Produkte eigentlich selbst sozusagen zulassen. Einzig Brandschutz muss man nachweisen. Das haben wir gemacht zum gewissen Grad. Mit diesem einen Brandschutztest können wir jetzt immer wieder Gutachten aufsetzen für neue Projekte, ist ein kleiner Aufwand, aber nicht vergleichbar mit zum Beispiel, wenn wir jetzt in Deutschland bauen würden, wo es viel, viel mehr Hürden gibt, überhaupt das Produkt in Projekten einzusetzen. Da sind wir auch dabei. Also wir sind im Prozess mit dem DIBT für eine allgemeine Zulassung für das Produkt, aber es ist ein sehr langwieriger Prozess. Und das ist natürlich dann ein Schlüsselfaktor, um überhaupt skalieren zu können, weil irgendwann muss man auch eben international da schauen, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten können, auch in anderen Ländern.
Ja, und da braucht man schon auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Also wenn wir haben ja gerade in Deutschland sind die Normen für die tragenden Lehmsteine ja gekommen und die haben ja ewig, also das da, die haben wirklich ewig daran gearbeitet. Und es ging sehr, sehr viele Runden und das ist, glaube ich, gerade für Deutschland wichtig, dass wir wieder eine Norm- und Zertifizierungsstruktur schaffen. Es gab ja Lehmnormen eigentlich bis in die 50er, die sind dann irgendwann ausgelaufen und zurückgezogen worden, weil es eben einfach keine, nicht mehr in großer Breite angewendet wurde. Wie ist das? Also ich fand das ja ganz interessant auf der Startup-Konferenz an der ETH. Da hatte man ja das Gefühl, also die haben ja ganz viele verschiedene Startups zusammengezogen. Und seid ihr, also Zürich ist ja auch ein tolles Pflaster. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es das vielleicht ein bisschen in München, obwohl ich da jetzt auch nicht beziffern könnte, was sind jetzt wirklich die Startups am Markt, die schon Produkte lancieren und so. Seid ihr mit denen im Austausch? Also gibt es so eine Gründungsenergie aktuell rund um die ETH, wie das dort ja auch so etwas schien? Oder gibt es eher Haklichkeiten? Wie würdest du das einschätzen? Oder hat man vielleicht auch Strategietreffen, so dass man Wissen teilt und sich zusammen Wissen aneignet?
Ja, wir sind da eigentlich im engen Austausch. Also die Szene ist klein, die Schweiz ist klein. Also man läuft sich sowieso immer über den Weg. Und eigentlich, wir verfolgen ja auch teilweise ähnliche Ziele. Und da ist auch wichtig eigentlich mit gemeinsamer Kraft das voranzubringen, oder statt dass jeder das einzelne. Also wir sind da eigentlich eher für Kooperationen. Also wir sind mit Oxara wurde ja schon genannt, aber es gibt auch andere Startups, auch die Bereich Lehmbau Sachen untersuchen. Da sind wir eigentlich im engen Kontakt und schauen auch, wie wir vielleicht deren Produkte mit unseren kombinieren können, zusammen einsetzen können. Dann, ja, ich glaube, jetzt geht's eigentlich für alle, wie gesagt, diesen Markt überhaupt mal aufzubauen, oder diese Materialien auf den Markt zu bringen, das als quasi als neues Normal eigentlich in der Bauindustrie zu setzen und da müssen alle gemeinsam arbeiten.
Seid ihr auch mit dem SEA im Austausch oder macht ihr quasi auch klassische Lobbyarbeit in Richtung der Architektinnen und Architekten oder sind die quasi sowieso schon ready to go und rufen euch an, weil sie Material wollen?
Ja, ich habe das Gefühl, eigentlich in der Schweiz, aber auch aus dem Ausland, wir haben viele Anfragen aus Deutschland, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Zirkularität, CO2-armes Bauen eigentlich bei den Planenden angekommen ist. Ich glaube, das war sicherlich vor 10 Jahren noch anders, aber mittlerweile ist das, glaube ich, ein also großes Thema. Und es gibt auch zum Beispiel Basel-Stadt, also jetzt bei öffentlichen Auftraggeber, die das ganz klar festgeschrieben haben, dass das alle Projekte, die die ausschreiben müssen, eigentlich da gewisse Anforderungen erfüllen.
Susanne und Rosanna, vielleicht könnt ihr da nochmal kurz quasi den Gegenblick aufmachen. Wie blickt ihr denn auf Wettbewerbe und Ausschreibungen? Wie ist denn da die Lage?
Mit gemischten Gefühlen. Nein, also genau, grundsätzlich, glaube ich, gibt es fast keinen Wettbewerb mehr, der nicht im Wettbewerbsprogramm die Nachhaltigkeit als wichtig einstuft und auch sagt, man muss dazu Aussagen machen. Wir als Kollektiv versuchen dann auch, wenn wir einen Wettbewerb machen, das wirklich uns um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Wir waren aber auch schon mehrfach dann irgendwie so unsicher, schlussendlich nach der Jurierung. Als Beispiel zum Beispiel, es gab ein Wohnbauprojekt, da wurde gesagt, ja, Nachhaltigkeit sehr wichtig, möglichst wenig CO2-Ausstoß, alles gut. Und wir sagten dann, ja, okay, also wenn wir das wirklich wollen, dann versuchen wir kein Untergeschoss zu bauen. Und haben die ganze Parkierung im Außenraum gelöst. Wir waren nicht die Einzigen, die das versuchten. Es gab mehrere Projektbeiträge, die in diese Richtung gingen. Aber keiner von diesen Projektbeiträgen kam in die engere Auswahl und es wurde auch nicht thematisiert. Und ich verstehe, dass es ist gestalterisch sehr schwierig, eine gute Lösung zu finden, aber dass es nicht, also ich glaube, es ist ein großer Hebel für die Nachhaltigkeit und es wird dann nicht thematisiert. Und da sind wir dann teilweise im Nachhinein, fragen wir uns, ja, haben wir jetzt die Nachhaltigkeit zu ernst genommen eigentlich oder ernster, als es die Bauherrschaft nimmt? Es gibt solche Erlebnisse, da denkt man, ja, wir versuchen was Neues, wir gehen wirklich, wir sind ja von Anfang an nicht einfach das Material, sondern wir beginnen einen Schritt früher mit der Nachhaltigkeit in der Planung und sind dann auch etwas enttäuscht, wenn das in der Jurierung nicht thematisiert wird. Es gibt aber auch andere Erlebnisse, also wo das sicher mehr oder wichtiger genommen wird dann effektiv. Also wenn man jetzt in Zürich schaut, macht man einen Baustelleninstallationsplan, muss man neu jeden Baum schützen zum Beispiel. Also da gibt es plötzlich andere Normen, da wird es dann sehr ernst genommen. Da braucht es so und so viel Abstand zu jedem Baum und der muss geschützt werden. Also ich glaube, es gibt wie beide Richtungen, wo das thematisiert wird und auch umgesetzt wird oder dann teilweise halt trotzdem irgendwo auf der Strecke verloren geht.
Das klingt ja so ein bisschen nach, ja, wir wissen schon, es ist ein Thema, aber die großen Hebel, die sind dann manchmal doch zu aufwendig, in Anführungszeichen. Also wie ist denn da der große Blick aus eurer Perspektive drauf? Weil das habe ich nämlich auch ganz oft das Gefühl, na, ist mir dann einmal gesagt, ja, und wie machen wir das jetzt? Aber eigentlich ist ja schon klar, wo quasi der große Hebel liegt. Ne, also im Tragwerk, da wo halt viel Beton hingegossen wird, in Anführungszeichen, und das wird dann doch nicht angegangen. So, also wie ist vielleicht auch so ein bisschen der übergreifende politische Blick von euch da drauf?
Also baurechtlich gesehen ist in der Schweiz, ist halt wirklich das, sag ich mal, Problem, was CO2-reduziertes Bauen angeht, dass unterirdisches Bauvolumen zählt nicht zur Ausnutzung, das ist quasi gratis, aber halt sehr CO2-intensiv. Und deshalb kann man wie, oder legt man möglichst viele Kellerräume und ob man jetzt nur einen oder wie viele Parkplätze man pro Wohnung hat, bei einer Wohnungsüberbauung hat einen riesigen Einfluss auf wie viel unterirdisches Tragwerk das es gibt. Aber für die Außennutzung ist das total irrelevant, baurechtlich gesehen. Und das ist total absurd, aber es ist einfach die Realität im Moment, dass das... Und das führt dazu, dass eben viel unterirdisch gebaut wird, weil halt Parkplätze werden einfach immer noch gewünscht und unsere Gesellschaft hat sich da noch nicht bewegt oder nur ein kleiner Teil hat sich da bewegt, dass halt einfach die, sag ich mal, persönlichen Bedürfnisse, dass jede Wohnung einen Parkplatz haben muss, am besten unterirdisch und geschützt, da muss man nicht die Scheibe kratzen. So die ganzen Bequemlichkeiten fürs private Leben, die sind einfach eine Realität, die man nicht wegdiskutieren kann.
Also das finde ich total spannend, ne? So Nachhaltigkeit als Convenience. Solange es quasi einen selbst nicht angreift oder es keinen Aufwand macht, macht man's. Also das finde ich ganz eine spannende Beobachtung auch. Tobias, vielleicht auch noch deine Perspektive dazu. Wie blickt ihr oder blickst du auch ganz persönlich auf die Rahmengebung und die politische Landschaft? Also ich frage das vielleicht auch, weil in Deutschland sich ja gerade wieder gewisse Fenster schließen. Wie sieht's da gerade aus in der Schweiz?
Ja, ich glaube, ich kann mich da anschließen. Man muss auch sagen, oder Nachhaltigkeit ist ein sehr weiter Begriff und es ist sehr komplex und ich glaube, das ist auch eins der Probleme, oder die Politik versucht das dann in klare Regeln oder Vorgaben irgendwie zu gießen, aber das führt dann immer dazu, dass das passt nicht für jedes Projekt, für jede Bausituation und so weiter, weil es einfach so komplex ist. Eigentlich muss man die wirklich immer projektbezogen, glaube ich, betrachten. Was macht in diesem speziellen Fall eigentlich Sinn? Und es macht sicherlich auch mal Sinn, irgendwie hier mehr Beton zu verwenden und dafür das versuchen, anders auszugleichen, einfach weil man sonst keine sinnvolle, gesamthafte Lösung erreicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr schwierig politisch abzubilden ist. Was ich ein bisschen vermisse, aber vielleicht kriege ich die auch nicht so mit, also eigentlich die Diskussion darüber. Was verstehen wir tatsächlich unter nachhaltigen Bauen? Und was denn ja im Endeffekt auch dazu führen sollte, dass man gewisse Festlegungen macht. Das sind jetzt wirklich die wichtigen Punkte, die sollten eigentlich gelten und andere vielleicht weniger. Und ich meine, es gibt ja auch von der SIA diesen Absenkungspfad, aber der ist eigentlich viel zu gering angesetzt. Also das ist zum Beispiel etwas, was sie beim Hortus-Gebäude auch eigentlich nachweisen wollten, dass man kann eigentlich heute schon irgendwie das Ganze nochmal halbieren zu dem, was eigentlich von der SIA vorgegeben ist, quasi als nachhaltiges Bauen.
Ja, noch eine Ergänzung. Also Bauen im Bestand ist ja ein Riesenthema. Also gerade wenn das Tragwerk ja viel CO2 drin hat, sollte man möglichst wenig abreißen. Und gerade in Zürich grassiert das Ersatzneubaufieber leider immer noch sehr, sehr stark. Das ist uns ein Gräuel. Wir versuchen uns dem entgegenzusetzen, wo immer es geht. Und der Kanton Zürich hat da möchte das Bau- und Planungsgesetz überarbeiten und das Bauen im Bestand zu erleichtern. Das ist im Moment gerade in der Vernehmlassung, glaube ich. Das wurde letzten September vorgestellt. Und da gibt es ein paar sehr positive Ansätze, dass sie sagen, okay, wenn mehr Wohneinheiten gebaut werden oder ermöglicht werden, dann gibt es eine Flexibilisierung bei vielen Bauregeln. Also zum Beispiel, wenn ein Gebäude den Grenzabstand nicht einhält, aber man das aufstocken möchte, dann müsste man bei der Aufstockung den Grenzabstand einhalten. Aber dass es dann halt die Möglichkeit gibt, dass man auf die gleiche Fassadenflucht wie das Gebäude darunter bauen kann, was total logisch wäre eigentlich. Und das ist aber in der Vernehmlassung, das ist noch nicht durch, aber da gibt es schon von der Politik her manchmal auch so ein bisschen Lichtblicke, okay, die haben es gecheckt und wir versuchen das irgendwie umzusetzen. Liegt aber auch an der Wohnungsnot in Zürich.
Ich würde da vielleicht auch nochmal einhaken. Also ich glaube, es geht ganz stark darum, auch einfach so ein New Normal zu etablieren, weil gerade, also ich habe gerade auch eine Wohnung in Leipzig, da möchte ich gerne Lehmputz in der Küche haben. Das ist halt, also es ist wirklich schwierig, weil es gibt nur ganz wenige Handwerker, Handwerkerinnen, die das machen. Die haben sehr, sehr volle Auftragsbücher, du musst viel länger warten und du musst auch natürlich viel mehr bezahlen. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach hin, dass es einfach möglich ist, dass einfach Leute wieder einen Lehmputz haben können, dass Leute Fassaden haben können, die nicht standardmäßig WDVS sind. Also weil wir haben, ich glaube, das ist halt ganz stark, also gerade in Deutschland haben wir halt uns in einen Standard reingebaut, der in sehr vielen verschiedenen Ebenen problematisch ist. Und deswegen finde ich auch dieses Thema Vorfertigung oder, also ne, wir interessieren uns ja alle für Stampflehmbauten und finden das ganz toll. Aber wenn man da mal wirklich guckt, wie kompliziert das ist, wie groß der Abstand zwischen einer Stampflehmkonstruktion und einer Betonkonstruktion finanziell ist, dann sehen wir so, das wird nicht unser New Normal werden. Das ist was Spezielles für was Spezielles. Also in Berlin gibt es ja auch zum Beispiel so eine Kapelle oder so eine unterirdische Kirche, ne? Also, aber eben, dass wir über die, was ihr auch schon alles gesagt habt, über die Putze, über also Gipsplatten ersetzen, also diese ganze Ebene, die dann ja auch oft nicht so sichtbar ist, Und dazu muss es, ich denke, hier ist es vielleicht auch besser verfügbar. Oder zum Beispiel jetzt in Ostdeutschland, da musst du schon suchen, dass jemand dir der Zeit hat, der dir jetzt einen Lehmputz auf die Wand bringt.
Ja, das ist, glaube ich, schon in der Schweiz nochmal was anderes. Also beziehungsweise da hat man das Gefühl, es wird vielmehr eben auch ausprobiert und experimentiert. Und aber die Debatten sind schon sehr gleich, ne? Ihr habt das jetzt auch gerade gesagt, es gibt in sehr vielen Städten die Verschaltung mit der Wohnungsknappheit, es gibt gleichzeitig ein Bedürfnis, dass man den Bestand weiterhält. Also in Deutschland wird gerade das Thema einfach bauen sehr explizit diskutiert, auch Gebäudetyp E, der da reinspielt, aber auch grundsätzlich Thema Normierung. Also das ist ja sowieso in Deutschland auch ein sehr, sehr, sehr shady Business in Anführungszeichen. Wer schreibt diese Normen? Wie viele braucht man überhaupt? Da ist gefühlt schon Bewegung drin, aber ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, wie das dann in der politischen Übersetzung aussieht. Und ich bin sehr froh, dass ihr zumindest berichten könnt, dass sich in Zürich zumindest etwas tut, weil ich glaube, das ist immer super gut, wenn an manchen Stellen etwas losgeht, weil dann kann man immer quasi da so mit dem Finger hin zeigen und sagen, oh ja, die machen schon was, wir können das auch. Und dasselbe ist mit dem Thema Reduction Roadmap, ne, also diese THG-Reduzierungspfade, die es überall gibt, selbst wenn die nicht 1:1 umgesetzt werden, aber dass es eben so Gebäude gibt wie das Hortus oder wie andere Gebäude, die halt aufzeigen, wir können das längst, ne, weil ja immer so gesagt wird, das geht nicht und ist viel zu kompliziert, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und schön, dass ihr da Teil von seid.
Ich habe noch eine Frage an dich, Tobias. Ich hatte mich noch gefragt, damals war ZPF auch in Braunschweig, hat diese Decke vorgestellt. Also man hat das aus dem Kosmos HDM stark gesehen, aus dem Kosmos ZPF und alle haben so dann doch Autorenschaft auf diese Decke auch beansprucht. Wie ist das, wenn so eine Idee gemeinsam ins Leben kommt und die dann am Ende auch verkauft wird? Also habt ihr da ein Lizenzierungsmodell oder wie sind diese Firmen noch beteiligt oder wie regelt man das eigentlich, wenn ein Produkt sozusagen in einem Haus erfunden wird und dann zur Marktreife gebracht wird?
Also wir haben einfach drüber gesprochen. Also oder ich habe so gesagt, ich bin ja nicht Teil von ZPF, HDM oder auch Zen. Also man muss eigentlich sagen, das ist dieses Dreierpack, was das Hortus gebaut hat und was irgendwie jeder vielleicht einen gewissen Anteil hat an der Decke. Der eine hat es vielleicht nur finanziell ermöglicht, die anderen haben architektonisch geschaut, wie wir es anwenden, die anderen haben das statische System entwickelt. Damals dann primär eigentlich mit ZPF gesagt, wir wollen daraus was machen, eigentlich wirklich eine Firma gründen, die dieses Produkt eben weiterentwickelt und anbieten kann, haben mit allen Beteiligten gesprochen, auch ob sie sich beteiligen wollen, ob sie mit davon sind, ob es für sie in Ordnung ist und dann wir sind Entwickler, wir entwickeln Gebäude, wir bauen nicht, oder wir sind kein Produzent und für Herzog de Mont war es eigentlich die gleiche Aussage, oder wir sind Architekten oder wir wollen nicht in Baugeschäft einsteigen, aber viel Erfolg haben sie, oder in dem Sinne, oder? Und dann haben wir da so eigentlich quasi das Good to Go abgeholt.
Cool. Und seid ihr heute noch mit den Gründungsakteuren hier zum Austausch oder verfolgen die das oder gibt es eine Art Rückkopplung?
Ja, das sind wir immer, wie gesagt, wir sind in der Schweiz, sehr klein, wir sind so, alle kennen jeden und sind mit allen im Austausch.
Deswegen interviewen wir auch sehr gerne Personen aus der Schweiz. Dann können wir es immer für uns hören, wie einfach es dann doch sein
kann. Das ist immer sehr beruhigend und motivierend, dass man Sachen machen kann. Auch für die deutsche Hörerschaft. Das ist immer so ein Aufruf zum Let's go, let's do it. Mega schön, dass ihr mit uns gesprochen habt. Ich würde den Sack zumachen, außer ihr habt noch Aspekte, die ihr gerne noch einbringen wollt. Dann könnt ihr das jetzt gerne noch machen.
Nein, vielen Dank fürs Gespräch. War spannend. Wie gesagt, also das hatte ich ja schon erwähnt, oder wir sind dran für die Zulassung in Deutschland und hoffen dann auch demnächst mal Projekte in Deutschland umsetzen zu können mit Unatec.
Ja, sagt auch gerne Bescheid, wenn ihr was fertig gebaut habt. Das interessiert sicher auch unsere Hörerinnenschaft. Und wir werden sicher auch die Links sowohl zum Büro natürlich als auch zu euch in die Shownotes packen. Dann können die Leute auch schauen, was ihr jeweils so macht und produziert.
Vielen Dank, war interessant, ja. und wir hoffen, dass wir weiterhin weiter zu so nachhaltigen Architektur und guten Arbeitsbedingungen machen können.
Danke, dass ihr mit dabei wart. Falls ihr Lust habt, wir nehmen im Mai auch einen Live-Podcast in Zürich auf, bei Stefan Wülser im Büro. zum Thema Architekturausbildung, weil das ja auch einen großen Teil ausmacht oder zumindest für die Zukunft sehr wichtig ist, was gebaut wird. Also falls ihr Lust habt, 21. Mai.
Wir schicken nochmal eine Einladung.
Genau, wir schicken nochmal eine Einladung. Kommt gern vorbei, vielleicht sehen wir uns dann und falls nicht da, sicher auch an anderer Stelle irgendwann. Ganz lieben Dank auch dir, Julia, fürs Organisieren. Du warst der stille Zuhörerin. Jetzt wirst du noch kurz erwähnt. Danke fürs Organisieren und Zusammenbringen.
Und fürs Anberaumen eigentlich.
Auch. Ja.
Danke.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Cover und Grafik von Patrick Martin. Schnitt Isabel Wob. Bis zum nächsten Mal.